Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr seid in einem dunklen Raum, der also, wo die Gardinen so vor sind und stickig ist da und sauerstoffarm ist schon geworden. Da fühlt man sich ja nicht wohl, ne? Da kommen Müdigkeit und Beklemmung auf. Also ich zum Beispiel kriege ganz schnell Kopfschmerzen, wenn ich in einem Raum bin mit vielen Leuten und der Sauerstoff ist verbraucht. Und wenn dann jemand aufsteht und die Gardinen mal beiseite macht, das Fenster öffnet und dann kommt die frische Luft hinein, dann ändert sich die ganze Situation. Dann kommt eine frische Brise ins Haus und Vogelgesang hört man und Licht und Sauerstoff bringen Leben ins Haus. Dann weicht die Beklemmung. Und es riecht förmlich nach Freiheit, nicht? Wie so ein geöffnetes Fenster den Frühling ins stickige Zimmer bringt, so wirkt der Predigttext, den ich jetzt vorlese. Dieser Text spricht in eine dunkle Zeit, in der das Volk Gottes langsam zu ersticken drohte. Ich wollte nämlich mal beim Propheten Hesekiel bleiben. Letzte Woche haben wir gesprochen über die Wiedergeburt Israels, ne? Eine dreifache. Das Volk, die Einzelnen, die Nation, das Land. Und da wollen wir heute mal dranbleiben. Ich habe aber jetzt die Reihenfolge getauscht. Letzte Woche passte zum Sonntag quasi Modogenity, dieses Wiedergeburtsthema, Hesekiel 36. Heute ist Hirtensonntag, da passt das Kapitel 34. Werdet ihr gleich merken, wenn ich es vorlese. Die Situation war, dass das Nordreich Israels schon untergegangen war und das Südreich Juda kurz davor stand. Unterzugehen, war eine ganz dunkle Epoche, waren äußere und innere Bedrängnisse, die sich wie ein Alpdruck auf die Gemüter legte. So wie wenn man in einem Kellerraum vielleicht eingesperrt ist und man merkt, der Sauerstoff geht zu Ende. Sie hatten gar keine Perspektive. Und da hinein spricht Hesekiel folgende Worte. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt herrscht ihr über sie. Und so sind meine Schafe zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand sucht sie. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. Siehe, ich komme über die Hirten und will meine Schafe von ihren Händen fordern und ich will ihrem Schafeweiden ein Ende machen. Und die Hirten sollen sich nicht mehr selber weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Wie ein Hirte seine Herde sammelt, will ich meine Schafe aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden. Ich werde sie aus den Völkern herausführen. Und aus den Ländern zusammenbringen, und ich werde sie in ihr Land führen, und sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Die Berge Israels sind übrigens die Westbank. Ich will es nur mal so sagen. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen. Das Verwundete will ich verbinden und das Schwache stärken. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein und mein Knecht David soll Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt. Ich will einen Friedensbund mit ihnen schließen. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Liebe Gemeinde, die Königebücher, wenn man sie liest, entfalten ein ganz trauriges Geschichtspanorama, so möchte ich das mal nennen. Erste und zweite Buch Könige. Ist ein Auf und Ab. Ist ein Fallen und Aufstehen mit diesem Volk. Da sind hoffnungsvolle Neuanfänge und dann Rückfälle. Wieder neue Aufbrüche, die dann aber wieder doch traurig stecken bleiben. Und das geht alles so von 900 vor Christus, bis 600 oder 585 vor Christus, als dann alles zusammengebrochen war. Also Jahrhunderte. Da ist irgendwie Sand im Getriebe. In jeder Epoche, die wir da lesen können, knirscht es. Man kommt einfach nicht weiter. Und Gottes Urteil ist hart. Er sagt, die Schuld liegt beim Volk. Die Schuld für all das Elend liegt beim Volk. Aber hier in unserem Text werden jetzt ganz gezielt die Hirten angesprochen, die ihre Pflicht nicht erfüllen. Die Hirten, das waren die Könige, die Priester, die Propheten. Sie versagten in ihren Ämtern. Und wann immer mal ein geistlicher Aufbruch geschenkt wurde und das Volk mal zu neuer Blüte kam, dann dauerte es nicht lange, bis der Mehltau des Ungehorsams und des Götzendienstes wieder alles überzog und erstickte und verkümmern ließ. Ja, aber warum versagten eigentlich die Hirten dieses Volkes ständig? Warum? Weil sie selber wie das Volk waren. Sündhafte Menschen, wie alle Menschen, auf den eigenen Vorteil bedacht. Bequem, egoistisch, hartherzig. Erpressbar. Nicht? Menschen, wo nicht alles hundertprozentig ist, sauber, sind erpressbar. Für Korruption anfällig. Jetzt bin ich gerade im falschen Film. Rede ich von Berlin? Rede ich von Jerusalem? Weiß es gerade gar nicht. Aber ich will gar nicht polemisch auf andere schauen, sondern in diesem Text sagt Gott, das Schwache stärkt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück, nicht dieser mühsame Dienst. Und das Verlorene sucht ihr nicht, so mühsam, unerquicklich. Also dieser Schuh passt mir auch. Da brauchen wir nicht auf andere schauen. Und das ist ja auch der Grund, warum Martin Luther zum Beispiel in der Reformationszeit immer so gewarnt hat vor gewaltsamen Umsturz, weil er sagte, das bringt gar nichts, der gewaltsame Umsturz, weil nämlich dann die Leute, die umgestürzt haben, auf einmal in der Herrschaft sind und dann sind sie genauso wie die, die vorher in der Herrschaft waren. Das ändert alles nichts. Die Änderung muss wo ganz anders herkommen. Wenn wir etwas lernen können aus der Geschichte Israels, und wir sollen ja daraus lernen, der Apostel Paulus sagt es in 1. Korinther 10, dass wir diese Geschichten haben, damit sie uns zur Warnung dienen, damit wir daraus etwas lernen, dann können wir doch dies lernen, nämlich, dass eine echte Erneuerung, und immer wieder hat das Volk gehofft, nicht? Und immer wieder kamen Ansätze, aber eine wirkliche Erneuerung wird niemals aus dem Volk herauskommen. Es hat über Jahrhunderte nicht funktioniert. Es wird nie funktionieren. Das ist die traurige Bilanz. Kein Mensch, weder ein König noch die Priester, vermag diesen Hirtendienst zu tun, der nötig ist. Zur Zeit, als der Prophet Hesekiel prophezeite, so im 6. Jahrhundert vor Christus, nicht, da war das Volk gefangen wie in einem dunklen Keller, wo die Luft ausgeht. Da hinein spricht der Text und ist dann wie so ein Fenster, was man öffnet und wo man Hoffnung bringt. Also das Volk ist noch nicht draußen, nur das Fenster ist offen, nicht? Dass man ahnen kann, da gibt es mehr. Aber worin besteht jetzt eigentlich diese Hoffnung? Habt ihr das gehört? Muss euch immer mal beteiligen. Die Hoffnung besteht darin, dass Gott sagt, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Das ist die Hoffnung, nicht? Ich selbst will meine Schafe weiden und lagern. Das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete will ich verbinden und das Schwache stärken. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Also das heißt doch, Schluss mit dem eigenen Königtum. Schluss damit, dass sündhafte Menschen auf dem Thron sitzen. Schluss mit einem Priesterdienst, der seinem eigentlichen Amt nicht gewachsen ist, weil nämlich schwache Menschen tätig sind, die selber Sünder sind. Das muss alles weg und Gott selber will an die Stelle treten. Er will an die Stelle treten, sagt er nicht. Ich will mich meiner Herde selber annehmen. Aber jetzt irritiert uns Gott gleichzeitig wieder, denn er sagt, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der wird sie weiden, meinen Knecht David. Also da knüpft Gott an die Verheißung, die König David gegeben ist, 2. Samuel 5, dass ein seiner Nachkommen, einer auf dem Thron sein wird, ewiglich und wird sein Reich wird ewiglich Bestand haben. Da knüpft das dran an, also mit dem Stichwort David, ne? Ja, da fragen wir uns doch jetzt, was denn jetzt? Will Gott selber Hirte sein oder will er einen Hirten aus dem Geschlecht Davids erwecken? Steht ja jetzt beides da, nicht? Steht beides da. Oder sagt Hesekiel hier im Auftrag Gottes beides zugleich, weil dieser zweite David, also der Messias ist das, zugleich eben auch Gott selber ist? Stelle ich jetzt als rhetorische Frage, deren Antwort ihr ja schon jetzt wisst, natürlich. Natürlich ist das der tiefere Sinn dieses Textes, wo Gott sagt, ich selber will meine Schafe weiden und ich werde ihnen einen Hirten erwecken, den Messias. Als Jesus später dann am Ende seiner Hirtenrede, wir haben den Text ja heute gehört, ich habe ihn gelesen, als Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, hat er diese Frage ganz eindeutig beantwortet, nicht? Was mit diesem Hesekiel-Text ist. In ihm, in Jesus, kam Gott selber zu seinem Volk, um sich seiner Herde anzunehmen. Das ist der Clou. Und deswegen haben auch die Evangelien an verschiedenen Stellen so deutliche Bezüge zu diesem Hesekiel-Text. Der ist wirklich ein besonderer Text. Könnt ihr, wenn ihr so die Bibel erkunden wollt und darin zu Hause werden langsam, dann merkt euch Hesekiel 34 und lest das nochmal. Das ist einer der Texte, die das Fenster weit aufmachen in die Zeit, die Gott verheißen hat, in die Heilszeit hin zu Christus. Es gibt andere Texte auch, im Propheten Jesaja sprechen wir immer, Jesaja 53 am Karfreitag, ne, vom leidenden Gottesknecht, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Es ist so ein Text, aber hier Hesekiel 34 auch. Und da haben wir Bezüge im Neuen Testament ganz deutliche, zum Beispiel Matthäus 9, Vers 36, da heißt es, als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren wie Schafe zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben, verschmachtet. Es jammerte ihn. Das ist ja ein ganz klarer Bezug zu unserem Predigtext, Hesekiel 34, 5 heißt es, meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. Dagegen sagt Jesus, dann der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Während in Hesekiel gesagt wird, auf allen Bergen und Hügeln irren sie umher und niemand ist da, der nach ihnen fragt. Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir glauben als Christen, dass Jesus der von Gott verheißene Hirte ist, in welchem dann Gott selber gekommen ist. Wir sind froh, zu seiner Herde zu gehören. Wir beten als Christen, weil wir durch Christus hinzugerufen sind, diesen wunderbaren Psalm 23. Und wissen, das gilt für mich. Die Worte dieses Psalms gelten für mich. Warum? Weil Jesus sagt in Johannes 10, ich habe noch andere Schafe. Die sind aus einem anderen Stall, nicht? Die muss ich auch herführen. Die Gemeinde Jesu aus den Heidenvölkern. Aber bedenkt, diese Verheißung erging zuerst an Israel. Ich habe das ja letzte Woche schon erwähnt, dass wir als Gemeinde, Jesu, als Kirche uns daran gewöhnt haben, die Texte für uns so zu nehmen, zu reklamieren, nicht das Thema der Wiedergeburt, der neuen Geburt. Es ist nicht unser Thema allein. Und wenn wir vom guten Hirten sprechen, müssen wir im Blick haben, Jesus ist nicht unser Hirte allein. Er ist und bleibt der Hirte des Volkes Israel. Daran wird sich nichts ändern. Sie gilt noch, diese Verheißung. Und Gott wird diese Verheißung auch für sein Volk erfüllen, und zwar dann, wenn das Ziel der Gemeinde erreicht ist. Das wird ja in Johannes 10 deutlich, ne, wo Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, ich muss die herführen. Wir sind jetzt mitten in dieser Zeit, wo weltweit Menschen gesammelt werden aus allen Völkern. Sie sollen zur Herde Christi kommen. Aber Jesus sagt, es wird eine Herde und ein Hirte werden. Die Geschichte mit dem Volk Israel ist nicht vorbei. Ich sagte es letzte Woche schon. Gott tut, was er sich vorgenommen hat mit diesem Volk. Ich möchte mal einen kleinen kurzen Ausflug in die Kirchengeschichte machen, weil uns das prägt, selbst wenn wir das nicht immer so deutlich vor Augen haben. Also die Reformation mit ihren theologischen Aussagen, mit ihren Bekenntnissen, Themen, mit ihren Liedern, wunderbare Lieder, die wir hier haben in unserem Gesangbuch. Die Reformation hat die Verheißung Gottes mit dem Hirten. Die Verheißungen, die im Alten Testament generell gegeben sind, von Gott für das Volk Israel. Die Reformation hat all diese Verheißungen geistlich gedeutet. Geistlich. Luther hat zu Recht gesagt, wir haben von Gott kein Versprechen in dieser Welt, reich zu werden. Christen brauchen auch nicht dieses oder jenes Land. Christen müssen sich auch nicht als ein Volk definieren in dieser Welt, wie sich die Völker definieren. Wir sind Gottes Volk, ein geistliches Volk. Wir haben alle Dinge, die im Alten Testament irdisch und leiblich sind, geistlich. Wir sind ein geistlicher Tempel zum Beispiel, nicht? Wir brauchen keine Häuser. Wir haben eine schöne Kirche, wunderbar, brauchen tun wir sie nicht. Alles geistlich. Und die Reformation liegt richtig damit, aber sie hat eins doch nicht gesehen, dass dem Volk Israel Gott all diese leiblichen Verheißungen auch leiblich erfüllen wird. Das haben sie sogar geleugnet. Das halte ich für einen großen Fehler. Die Christenheit hat von Gott keine Verheißung, in diesem oder jenem Land zu wohnen. Jesus sagt, ihr habt nichts in die Welt gebracht, oder Paulus sagt es, ne, wir werden nichts aus der Welt mitnehmen, wir leben, Nahrung und Kleidung soll uns genügen. Wir haben keine irdischen Verheißungen, dass Gott uns reich macht. Und es ist auch so viel Irrlehre in der Welt, in der christlichen Welt, nicht unter vielen Pfingstgemeinden und so, wo all dieser Ballon aufgeblasen wird, als würden wir reich werden können, wenn wir nur treu Jesus nachfolgen, wenn wir unseren Zehnten geben und dann mehrt Gott unseren Besitz und so weiter. Nicht? Das sind irdische, wirklich sehr verführerische Gedanken. Da hat die Reformation recht, aber für Israel hat Gott eine leibliche, irdische Verheißung gegeben. Er hat den Nachkommen Abrahams dieses Land verheißen, den irdischen Nachkommen. Und er hat das nie zurückgenommen. Und weil Gott alle Verheißungen, die er gegeben hat, oder eine Vielzahl davon erfüllt hat, und zwar wörtlich, könnt ihr im Alten Testament mal nachlesen, wäre jetzt ein eigenes Thema, glaube ich, dass Gott auch diese Verheißung wörtlich erfüllen wird. Und da heißt es ja auch hier in unserem Text, er wird sie in ihr Land bringen und dort Sicherheit und Ruhe geben, Frieden, einen Friedensbund, und er wird ihnen Überfluss schenken. Aber bis dahin ist eben die Geschichte Israels doch eine sehr traurige Geschichte. Eine lange Geschichte, eine Geschichte, die als Sinnbild uns gelten kann für unser ganz persönliches Leben, für unsere Lebensgeschichte. Und da knüpfe ich jetzt nochmal an das, was ich gesagt habe, von dem Auf und Ab, dem ganzen Hin und Her, was in Israel war. Aufbrüche und wieder stecken geblieben, nicht? Ist das nicht bei uns auch so? Gott muss uns doch auch an den Punkt bringen, wo wir einsehen, dass wirklich nur er alleine uns ans Ziel bringt. Das ist die Lebensgeschichte, die Glaubensgeschichte auch eigentlich, glaube ich, aller Christen. Man startet da irgendwann und sagt, ich habe mich bekehrt. Und dann hat man die Dinge angefasst, wie man meinte, dass man lebt als Christ, und wie oft ist man stecken geblieben. Und wie wenig ist verwirklicht von dem, was wir lesen im Neuen Testament. Wie oft hat man sich aufgerafft und gesagt, ich will es besser machen. Und ist es geworden? Wisst ihr, ich denke durchaus erwartungsvoll und positiv, aber ich bin ein Feind des positiven Denkens. Als einem menschlichen Prinzip, sag ich mal so, der Selbstoptimierung gibt es, ne? Positives Denken. Jesus sagt uns nicht, denkt positiv, dann werdet ihr alles erreichen. An keiner Stelle. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das unsere Erfahrung, oder nicht? Jedenfalls, wenn es um die geistlichen, zentralen geistlichen Dinge geht, darauf bezieht Jesus das ja. Natürlich können wir vieles tun, ohne ihn, an Weisheit und Klugheit mangelt es nicht, irdisch gesehen. Aber die meisten Menschen sagen, dass sie noch nicht einmal glauben können. Es war. Wir können das nur durch Gottes Geist. Aber die, die doch Glauben haben, brauchen nur mal am Wort Gottes prüfen, ob dieser Glaube eigentlich wirklich auf dem 100% gründet, was Gott sagt. Und da werden sie schnell merken, dass ihnen es nicht möglich ist, in dem Sinne zu glauben, wie das Neue Testament uns Glauben vorlegt. Bleiben wir immer weit hinter zurück. Und wer doch glaubt und wer Jesus wirklich nachfolgen will, der braucht nur prüfen und in der Bergpredigt lesen, was Jesus gelehrt hat, und dann wird er inne werden, dass er es nicht vermag. Es geht, sagen wir dann vielleicht, ja, es geht nur mit Gottes Hilfe. Also das ist dann das Modell, ich will es schon tun, aber mit Gottes Hilfe, nicht? Aber selbst wenn wir alles mit Gottes Hilfe tun wollen, bleiben wir am Ende immer noch bei uns selbst. Und so oft scheitern wir. Und seht ihr, wir setzen eben nicht alles auf die eine Karte. Wir erwarten nicht bedingungslos und einzig, dass er nur, er durch seinen Geist, das tut und vollbringt, was wir nicht zustande kriegen. Das ist die Wahrheit. Und deswegen müssen wir leider durch einen wichtigen Erkenntnisprozess gehen, durch Niederlagen und Versagen immer wieder an den Punkt kommen, wo wir sehen, Zukunft wird es nicht geben aus unserem Bemühen, sondern nur durch Gottes Geist. Sonst kommen wir nicht zu dem Ziel und zu dem Segen, den Gott uns verheißen hat. Geht nur durch sein Wirken und nicht durch unser Ringen. Seht ihr, und deswegen haben wir diese Geschichte Israels aufgeschrieben, als eine Lehrbuchgeschichte. Das Motto von Pfingsten lautet: Es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Die Jünger sollten nach der Auferstehung Jesu dann und seiner Himmelfahrt auf Pfingsten warten. Und als der Heilige Geist auf sie kam, da änderte sich alles. Und deswegen möchte ich sagen, im Blick auf uns persönlich, auf jeden persönlich, auf mich persönlich, aber dann auch auf uns als Gemeinde hier in Pölzig, im Blick auf unsere ganze Kirche, was wir wirklich brauchen, das ist zum Beispiel für die Kirche nicht mehr Geld für mehr Pfarrstellen. Ist nicht das Thema. Wir brauchen auch nicht noch mehr eigenes Mühen und werben um das Ehrenamt, wo sich dann Leute die Ärmel hochkrempeln und doch nochmal wieder innerlich einen Ruck geben und sagen, ich investiere doch nochmal mehr. Wir brauchen auch nicht zwanghafte Modernisierungen oder sonst irgendwas, Programme. Wir brauchen ein neues Wirken des Heiligen Geistes. Und darauf ausgerichtet zu sein und dafür zu beten und vielleicht mal alles andere zu lassen, ist nicht vertane Zeit. Das ist nicht verlorene Zeit. Wenn Gott durch seinen Geist wirkt, dann werden Dinge geschehen, die können wir mit noch so viel Zeit nicht bewerkstelligen. Wir sind nicht die erste Generation, die geistlich am Boden liegt und wo alles nach Untergang aussieht in der Kirche. Wahrhaftig nicht. Also 2000 Jahre Kirchengeschichte zeigen, an dem Punkt sind wir immer wieder. Und Gott hat schon oft große Erweckungen gewirkt. Und dann wird alles möglich. Dann wird möglich, was uns unmöglich erscheint. Und deswegen lasst uns darum beten, dass Gott sagt, ich will mich meiner Kirche selber annehmen. Ich will mich meiner Kirche selber annehmen. Ich will sie neu mit meinem Geist füllen. Und dann wird auch ein Segen da sein, den wir nicht bewerkstelligen können mit eigenen Kräften. Und wir müssen es auch nicht. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.